Und ich wollte heute nochmal ganz langsam mit einer Wiederholung von wichtigen Dingen vom letzten Mal beginnen, weil ich auch aus Feedback gemerkt habe, dass da nicht alles angekommen ist. Und deswegen würde ich gerne mal über die Semi-Entscheidbarkeit etwas genauer drüber gehen. Also nicht genauer als letztes Mal, aber nicht einfach nur husch-husch. Und was war das nochmal? Semi-Entscheidbarkeit ist eben halbe Entscheidbarkeit. Entscheidbarkeit gibt eben jedes Mal eine absolut sichere Antwort, ja oder nein. Und Semi-Entscheidbarkeit ist schwächer. Das ist eben eine Menge Semi-Entscheidbar, weil man definitiv feststellen kann, wenn Element drin ist. Das heißt, diese Halbentscheidungsfunktion hier, die die Menge A eben halb entscheidet, die soll, falls das Element X tatsächlich in der Menge drin ist, dann soll eine 1 rauskommen. Und wenn es nicht drin ist, dann soll das Ganze nicht terminieren, soll die Funktion. Nein, ich muss immer aufpassen. Terminieren ist eine Eigenschaft von Maschinen. Funktionen, mathematische Funktionen sind definiert oder undefiniert. Manchmal kommt man aber da durcheinander. Aber hier steht's, das ist eben gerade das Symbol für Undefiniertheit. Und die Funktion soll berechenbar sein. Also falls die Funktion berechenbar ist, dann nennen wir die Menge semi-entscheidbar. Und dann kam erstmal eine sehr einfache Konsequenz, dass die Menge entscheidbar ist, genau dann, wenn sowohl die Menge als auch das Komplement semi-entscheidbar ist. Und das ist ziemlich offensichtlich, also zumindest in der einen Richtung. Wenn ich eine Entscheidungsprozedur habe, dann kann ich natürlich eine Semi-Entscheidungsprozedur machen, indem ich den anderen Fall, der bei der Entscheidungsprozedur eine 0 oder eine 1 produziert, dann auf undefiniert setze. Das ist also nicht sehr schwierig. Und umgedreht, da ist es ein bisschen komplizierter, wenn ich also eine Semi-Entscheidungsprozedur habe für beide Mengen, für A und das Komplement von A, wie kann ich daraus eine Entscheidungsprozedur für A machen? Und die ganz saubere Lösung ist die, wo man eben sagt, naja, diese Semi-Entscheidungsprozeduren haben eben den Nachteil, dass wenn man sie einfach mal anstößt und dann einfach weiterrechnen lässt, dann kann es sein, dass sie ja nicht terminieren. Und deswegen, wenn man die in ein größeres Programm einbaut, kann man sich nicht dann noch darauf verlassen, dass danach weitergeht. Das heißt, wir benutzen die eben mit eingeschränkter Anzahl von Schritten. Das heißt, ich gebe immer, kann man sich vorstellen, einen Interpreter, dem sage ich, lass jetzt diese Maschine laufen, aber lass sie nur für so und so viele Schritte laufen. Und dann kann man eben beide Maschinen probieren, sowohl die Maschine 1, die eine Semi-Entscheidungsprozedur für die Menge ist, als auch die Maschine 2, die eine Semi-Entscheidungsprozedur für das Komplement ist. Ja, und hier erhöhe ich einfach die Schrittzahl in diesem Programm und probiere erst die eine mit so und so viel Schrittzahlen, dann die andere mit so und so viel Schrittzahlen aus. Und dann kann es eben sein, sobald eine von beiden tatsächlich hält innerhalb der Anzahl von Schritten, dann wissen wir ja, Antwort ist zurückgekommen, halten würde er immer ja, und dann können wir das entsprechende Resultat zurückgeben. Also im Falle, wenn die M1 hält, geben wir eben 1 zurück, weil wir wissen, es ist drin. Oder falls M2 hält, dann geben wir 0 zurück, weil dann wissen wir, es ist im Komplement, also nicht in der Menge. Und das machen wir einfach für immer größere Schrittzahlen. Oder man macht das etwas, ja, hemdsärmeliger, oder man nimmt eben etwas mehr Programmkonstrukt zur Verfügung und nimmt nämlich Parallelismus, sagt einfach, man nimmt zwei Semi-Entscheidungsprozeduren und führt die beide parallel aus, und eine von beiden muss ja terminieren, denn entweder ist es in der Menge oder es ist eben im Komplement drin. Und dann warte ich einfach für, sobald die erste terminiert hat, gucke ich, welche war denn das, und gebe dann das entsprechende Ergebnis aus. Das hier das ist ein Lemma, was wir auch später noch brauchen werden. Das ist genauso einfach wie das analoge Lemma für Entscheidbarkeit. Wenn eben A auf B reduzierbar ist und das Leichtere ist auf das Schwere reduzierbar und das Schwerere hat irgendeine Eigenschaft, also hat die Entscheidbarkeit oder Semi-Entscheidbarkeitseigenschaft, dann hat auch die leichtere die leichtere Menge diese Eigenschaft, indem ich erstmal die Übersetzung machen kann und dann die Frage für die schwierige Frage beantworten kann. Das geht also genauso wie für die Entscheidbarkeit. Der Beweis ist praktisch identisch, nur dass man eben mit einer Funktion hantiert, die in einem Fall undefiniert sein kann, in einem anderen Fall immer definiert ist. Und was nicht ganz so offensichtlich ist, ist diese Äquivalenz zu dem Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit. Und das war eben etwas, ja, man kann sich das in mehreren Varianten vorstellen, das rekursiv aufzählbar, das suggeriert, dass die Elemente so eine nach dem anderen rauskommen. Und eine Formalisierung davon ist, dass man eine totale Funktion hat von den natürlichen Zahlen in diese Menge rein. Und die Gesamtmenge bekomme ich, wenn ich eben die Funktion f auf alle natürlichen Zahlen anwende, dann kriege ich gerade diese Menge. Das ist dann eben, f ist dann eine Aufzählung und rekursive Aufzählung heißt nichts anderes, als dass das f berechenbar sein muss. Und das geht natürlich für endliche Mengen genauso wie für unendliche. Und wenn es für endliche Mengen geht, bedeutet das natürlich auch, dass das f durchaus Duplikate produzieren kann und auch hier in dem Fall produzieren muss. Denn wenn ich f auf unendlich viele natürliche Zahlen anwende und eine endliche Menge produzieren will, müssen natürlich Duplikate dabei sein. Es gibt auch die andere Vorstellung von rekursiv aufzählbar, die ist manchmal auch ganz hilfreich, dass man sich vorstellt, man hat eine Turing-Maschine, die Elemente der Menge A eine nach dem anderen auf das Band schreibt. Das ist kann man sich überlegen, dass das eine alternative Charakterisierung ist und in manchen Fällen kommt man damit, ist es intuitiver damit zu arbeiten. Aber wir werden diese Formulierung benutzen. Genau. Ja, also insbesondere Reihenfolge ist beliebig, wie die Elemente da auftauchen. Und das ist eben nicht dasselbe wie abzählbar. Und die wirklich interessante Aussage ist, dass die rekursiv aufzählbaren Mengen das gleiche wie die semi-entscheidbaren sind. Und das ist wirklich nicht so ganz offensichtlich. In der einen Richtung ist es relativ einfach. Wir nehmen hier also, falls die Menge leer ist, dann ist es, kann man sich das sehr leicht überlegen. Und in der Einrichtung, wenn es rekursiv ist, dass es auch da rekursiv aufzählbar ist, dass es dann auch semi-entscheidbar ist, das ist auch relativ direkt zu sehen, indem ich einfach eine Schleife mache. Und wenn ich eben eine Funktion f habe, ne, machen wir es doch noch ein bisschen leiser. Nochmal eins runter. Schauen wir. Wenn ich also eine Funktion f habe, die a rekursiv aufzählt, also berechenbar total ist und f von den ganzen natürlichen Zahlen liefert mir a, dann ist a auch semi-entscheidbar. Das ist die Semi-Entscheidungsprozedur, die liest halt so irgendein X und will jetzt gucken, ist es in dem A drin? Naja, jetzt muss es einfach nur die ganzen natürlichen Zahlen durchprobieren und muss immer gucken, kommt das X irgendwann als Ergebnis von dem F drin vor? Und dann kann man wirklich sagen, okay, ja, ist so und halte an. Und wenn es eben nicht drin vorkommt, naja, dann haben wir unsere Endlosschleife, die wir ja auch brauchen für diese Semi-Entscheidungsprozedur, die dann nicht terminieren soll, wenn das Element nicht in der Menge drin ist. Und das Schwierige ist eben, dass die umgedrehte Richtung, wenn ich weiß, dass die Menge semi-entscheidbar ist, ist immer noch sehr klirrend. Ich gucke mal, ob ich es noch ein bisschen drunter mache. So. Und weil das technisch ein bisschen einfacher ist, nehmen wir jetzt weiter im Weiteren an, dass die Menge, um die es geht, dass die eine Teilmenge der natürlichen Zahlen ist. Und wir starten eben damit, dass die Menge semi-entscheidbar ist. Und ich möchte jetzt eine Aufzählung dieser Elemente haben, eine berechenbare Aufzählung. Und das Problem ist eben, wie kriege ich die Elemente da alle raus, insbesondere aus einer Funktion. Da kann ich zwar sagen, ist ein bestimmtes Element drin und wenn die Funktion ja sagt, dann kann ich das irgendwie in meiner Aufzählung ausgeben, aber wenn die Funktion eben nicht terminiert, dann haben wir wieder das Problem, dass wir die Funktion mit beschränkter Rechenzeit ausführen lassen müssen, um der Nicht-Termination Einhalt zu gebieten. Und das ist eben der Trick hier, dass man sagt, wenn ich jetzt also alle Elemente kriegen möchte, die, nehmen wir mal an, gucken wir mal, genau, wir haben irgendein Programm, was eben eine Semi-Entscheidungsprozedur ist für diese Menge, und jetzt möchte ich alle, ich möchte praktisch alle Eingaben haben, für die dieses Programm auch terminiert und dann mir eben diese positive Antwort liefert. Und wie kriege ich das? Das kriege ich natürlich nur, indem ich die Eingaben alle probiere. Das heißt, ich habe eine Achse, wo ich eben alle möglichen natürlichen Zahlen probieren muss, um die reinstecken. Aber ich kann eben nicht einfach dann warten und gucken, was passiert, weil es könnte ja sein, dass da nichts passiert, weil es sich nicht terminiert, weil das Element nicht in der Menge drin ist. Das heißt, ich brauche eine zweite Achse. Ich muss alle Rechenzeiten ausprobieren, muss also jedes Element mit jeder Rechenzeit kombinieren und muss gucken, wenn ich jetzt das Element reinstecke in meine Semi-Entscheidungsprozedur und gebe dem 50 Sekunden, was ist dann das Ergebnis? Ich gebe dem 100 Sekunden, was ist dann das Ergebnis? Und dann wird halt irgendwann, falls das Element tatsächlich in der Menge drin ist, dann wird halt für irgendeine der groß genug Rechenzeit, wird auch tatsächlich meine Semi-Entscheidungsprozedur Ja sagen, und dann kann ich das Ding rausgeben. Und das ist genau das, was wir hier machen möchten. Also wir suchen Paare IJ, oder genauer gesagt, ja, doch, wir suchen Paare IJ, sodass eben das Programm, was die Semi-Entscheidungsprozedur realisiert, mit der Eingabe I nach J-Schritten hält. Und das heißt, ich muss all diese Paare ausprobieren, und damit kriege ich, wenn ich sie in einer fairen Weise ausprobiere, wenn ich natürlich nicht anfange, das Paar 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 und so weiter aufzuprobieren, sondern ich muss wirklich alle aufzählen in irgendeiner Art, dann kriege ich auch alle I, für die die Semi-Entscheidungsprozedur nach endlicher Zeit hält. Und da war eben dieser Trick, dass wir so eine Bijektionsfunktion brauchten zwischen Paaren von natürlichen Zahlen, weil wir müssen irgendwie alle möglichen Paare von natürlichen Zahlen aufzählen. Und das kann man zum Beispiel nicht machen, wenn ich eine geschachtelte Vorschleife habe, also eine in noch eine. Dann kriege ich eben innen drin, wird ja der äußere Index nie erhöht. Das heißt, ich bleibe immer bei dem ersten äußeren Index stecken im schlimmsten Fall. Und ich muss eben so irgendwie über die Ebene der Paare drüber gehen. Und was bildlich gesprochen diese Bijektionsfunktion hier macht, das ist jetzt nicht ganz akkurat, aber die macht irgend sowas wie, geht hier so im Zickzack über die Paare von natürlichen Zahlen hinweg für größer werdende Argumente. Das heißt, das ist jetzt hier, wenn ich das hier, wie ich es gezeichnet habe, als eine Zeitachse mir vorstelle, dann ist es eben gerade mit größer wachsendem N, kriege ich eben die Paare geometrisch etwa in der Reihenfolge geliefert. Und diese Funktion, das ist diese Cantorsche Diagonalisierungsfunktion, die ich letztes Mal aufgeschrieben habe, wie die aussieht, ist jetzt eigentlich sekundär. Das Wichtige ist, es gibt so ein Ding, und dass die Umkehrungen auch berechenbar sind. Also ich habe ja nicht die Paare und will mir das Element, das das Paar kodiert, sondern ich will umgedreht. Ich will ein Element und will aus dem Element die beiden Teile des Paares rausholen. Und dann kann man sich eben überlegen, aber das haben wir hier nicht gemacht, dass die Umkehrungen, die Projektionen P1 und P2, die eben gerade aus den Paaren Teile rausholen, dass die berechenbar sind. Und jetzt kann ich eben einen Algorithmus angeben, der tatsächlich die ganze Menge aufzählt. Also wenn ein Element in der Menge drin ist, dann wird das irgendwann für einen Eingabeindex n rauskommen. Das heißt, ich nehme eben so ein Element n, das korrespondiert gerade zu so einer einzelnen Zahl. Dann kriege ich aus der einzelnen Zahl eben mein Paar, oder genau gesagt mit P2 und mit P1 kriege ich die beiden Komponenten des Paares. Und dann nehme ich eben P1 die erste Komponente des Paares, das ist die Zahl, von der ich wissen möchte, kommt die in meiner Menge drin vor. Und das zweite, das P2, das benutze ich, um eine Zeitbeschränkung zu kriegen. Und dann versuche ich eben diese Semi-Entscheidungsprozedur P von P1 von N, lasse ich P2 von N maximal so viele Schritte ausführen. Und wenn die dann hält, das ist ja gerade der Semi-Entscheidungsprozedur, die Eigenschaft der Semi-Entscheidungsprozedur, die Ausgabe interessiert dann gar nicht mehr. Die Tatsache, dass es hält, dann wissen wir schon, das ist ein Ja. Und dann können wir eben dieses Element tatsächlich in unsere Ausgabe rausschreiben. Und wenn nicht, dann machen wir den Trick, dass wir dann ein Default-Element rausschreiben. Das ist irgendeins, was wir beliebig wählen können. Und das heißt, dann hat es eben nicht geklappt, dieses Element P1 von N mit dieser Rechenzeit P2 kommt nicht, da kriegen wir keine positive Antwort. Das kann natürlich daran liegen, dass das P1 von N überhaupt nicht in der Menge drin ist. Es kann aber auch daran liegen, dass wir die Rechenzeit noch zu kurz gewählt haben. Und dann wird irgendwann in der Aufzählung eine groß genug Rechenzeit kommen, sodass die das tatsächlich dann Ja sagt. Ja, die genaue Argumentation. Das haben wir im Prinzip schon. Und dann war eigentlich der Schluss, war diese Äquivalenz von diesen sechs Begriffen der Semi-Entscheidbarkeit, der rekursiven Aufzählbarkeit, der Berechenbarkeit, der Semi-Entscheidungsfunktion. Und alternativ kann ich eben auch sagen, dass die Menge A semi-entscheidbar ist, wenn sie die Sprache ist, die von einer Turing-Maschine akzeptiert wird. Warum das? Naja, das ist ja gerade dasselbe wie die Turing-Maschine. Also die Turing-Maschine kann ich ja einfach als etwas auffassen, was entweder hält oder nicht hält. Dann ist es eben gerade so eine Semi-Entscheidungsprozedur für ihren eigenen Definitionsbereich, für ihre eigene Sprache. Und daher ist das sozusagen gerade direkt folgt das aus der Definition. Und hier Definitionsbereich einer berechenbaren Funktion, das ist eben äquivalent mit semi-entscheidbar, weil semi-entscheidbar ist ja gerade etwas, wo im Definitionsbereich die gesamte Menge rauskommt. Und Wertebereich einer berechenbaren Funktion, das ist das Äquivalent zu rekursiv aufzählbar, wo eben das die ganze Menge rauskommt, wenn ich alle natürlichen Zahlen reinstecke. Gut. Und dann haben wir zwei Konsequenzen daraus abgeleitet. Erstens die Menge K, das war eben die Turing-Maschinen, die auf sich selbst angewandt anhalten. Das ist semi-entscheidbar, weil ich die einfach einen nach dem anderen durchprobieren kann. Und da kann man jetzt wieder so intuitiv mit Parallelismus argumentieren. Ich starte halt immer, ich zähle die Wörter auf, der Größe nach zum Beispiel, und dann starte ich immer eine Turing-Maschine mit ihrer Eingabe, lasse die dann laufen, starte die nächste mit einer Eingabe, lasse die laufen, und sobald eine von denen zurückkommt, dann drucke ich es aus und sage, ja, okay, das ist in der Menge K drin. Und da habe ich zu jedem Zeitpunkt immer nur endlichen Parallelismus. Ich mache also nichts, was ich nicht realisieren kann. Ich brauche natürlich überhaupt ein Betriebssystem, was Parallelismus mit beliebig vielen parallelen Prozessen, aber endlich vielen erlaubt. Und dann starte ich eben immer mehr von diesen Maschinen. Das ist eine Möglichkeit. Und das Korrelat dazu war, dass die Menge K quer nicht semi-entscheidbar ist, also dass sie nicht aufzählen können, die Menge der Turing-Maschinen, die auf sich selbst angesetzt, nicht halten. Und das war dieser einfache Trick, dass wenn man weiß, dass eine Menge nicht entscheidbar ist, und das wissen wir von K, dann wissen wir, dass nicht sowohl die Menge als auch die das Komplement semi-entscheidbar sein kann. Wir wissen aber, die Menge ist semi-entscheidbar, also kann das Komplement nicht auch noch semi-entscheidbar sein. Ja, und dann hatten wir die Sätze von Reis und Reis Shapiro, und da möchte ich den Reis natürlich nicht nochmal im Detail, wir gehen aber den Reis Shapiro durchaus. Und Reis ist aber, das ist was, was man wirklich, was jeder Informatiker kennen sollte. Wenn Sie eine Menge von berechenbaren Funktionen haben, Sie können es auch betrachten als Eigenschaften von Programmen. Das ist genau das Gleiche. Also Eigenschaften von Funktionen, die von Programmen berechnet werden. Also Sie wollen wissen, gegeben ein Programm hat das bestimmtes Ein-Ausgabeverhalten, Funktion. Und diese Menge ist eben nicht trivial in dem Sinne, dass es alles oder nichts ist. Und dann ist es unentscheidbar, wenn Sie eine gegebene Turing-Maschine haben, also ein gegebenes Programm haben, ob dieses Programm das vorgegebene Ein-Ausgabeverhalten hat. Und das ist völlig egal, was das für ein Ein-Ausgabeverhalten ist, was das für eine Menge von Funktionen ist. Das ist einfach nach diesem Satz grundsätzlich nie entscheidbar. Genau, und das ist so die Essenz davon, nicht triviale semantische Eigenschaften von Programmen, also nichts, was mit der Syntax zu tun hat und auch wirklich semantisch im Sinne von rein Ein-Ausgabeverhalten, jetzt auch nicht im Sinne von Effizienz, sondern es geht nur um die Funktion, die von dem Programm realisiert wird. Und wenn ich eben frage, liegt die von einem gegebenen Programm realisierte Funktion in irgendeiner Menge von Funktionen, die sie vorgeben, dann ist das nicht entscheidbar. Und damit kann man eben ziemlich alles erschlagen, was so an einfachen Fragen von Unentscheidbarkeit von Funktionen, die von Programmen berechnet werden, gestellt wird. Und was wir nicht hatten, den Beweis gehen wir nicht mehr durch, aber was wir letztes Mal unter den Teppich gekehrt haben, aber das sollte man nicht tun, das war der Satz von Rice Shapiro, und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil er auch alleine schon von dem, was er aussagt her, lohnt sich das, den zweimal sich anzugucken, weil das nicht so ganz einfach aufzunehmen ist. Also auch haben wir auch wieder eine Menge von berechenbaren Funktionen. Das ist immer noch ziemlich laut. Also nicht laut, sondern ziemlich rückkopplungsreich. Wir haben also wieder eine Menge von berechenbaren Funktionen, unsere Menge F, und C von F sind die Codes für F, also die Menge der Programme, die Funktionen, die eine von diesen Funktionen realisiert. Und jetzt nehmen wir an, diese Codes sind semi-entscheidbar. Also ich kann tatsächlich aufzählen, einen nach dem anderen, alle Programme, die irgendeine Funktion in diesem F realisieren. Und dann gilt das für alle berechenbaren Funktionen gilt das Folgende, dass diese berechenbare Funktion F in dieser Menge der berechenbaren Funktionen, deren Codes semi-entscheidbar sind, das F ist in Groß F genau dann, wenn eine endliche Teilfunktion bereits in Groß F ist. Und da möchte ich jetzt eben doch nochmal auf den Beweis näher eingehen, weil da doch einige typische Tricks mit dabei sind. Und das ist ein Widerspruchsbeweis. Und wir nehmen also an, also wir gehen erstmal, ja, wir haben zwei Richtungen, und zwar hier dieses genau dann wenn in einer Richtung, das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Funktion aus F und wollen dann zeigen, dass es eben eine endliche Teilfunktion gibt, die auch in F liegt, aber jetzt machen wir das mit Widerspruch, sei also F in F, sodass alle endlichen Teilfunktionen nicht in F sind. Und dann können wir das reduzieren, dieses Problem, das Problem K quer, also die Menge der Turing-Maschinen, die auf sich selbst angewandt nicht terminieren. Das Problem können wir reduzieren auf CF, die Codes für F, und das hier, war nicht semi-entscheidbar, dann kann das hier auch nicht semi-entscheidbar sein, weil wir gerade hatten so ein kleines Lemma, wenn das schwierigere Problem semi-entscheidbar ist, dann ist auch das einfachere Problem semi-entscheidbar. Okay, dann ist CF nicht semi-entscheidbar und das ist genau ein Widerspruch, weil wir ja ausgegangen sind von der Annahme, dass die Codes semi-entscheidbar seien. Also, das ist der Schritt, den wir machen müssen. Wir haben eine Funktion, die aus dieser Menge ist von berechenbaren Funktionen, deren Codes semi-entscheidbar sind. Und wir wollen dann, ein wenig mehr Ruhe wäre sinnvoll. Und wir wollen dann zeigen, dass unter der Annahme, dass eben alle endlichen Teilfunktionen nicht in F sind, dass dann so eine Reduktion hier möglich ist. Gut, wie funktioniert die Reduktion? Die soll also das hier produzieren. Die soll also die Fragestellung K quer in die Fragestellung CF umkodieren. Und wie macht sie das? Die Reduktionsfunktion H, die eben auf 0-1-Sequenzen arbeitet, die baut aus einem 0-1-Code eine Codierung, auch wieder 0-1-Codierung einer Turing-Maschine, die macht Folgendes. Also das ist H von W. Das liest erstmal irgendeine Eingabe T. Das ist die Maschine, die H von W produziert. Und simuliert dann für dieses T, das war einfach eine Zeitschranke, simuliert das T-Schritte von MW angewandt auf W. Das W ist jetzt gerade das, was in der Reduktion als Argument von dem H, von dieser Übersetzungsfunktion von dieser Problemstellung in dieser Problemstellung, die kriegt das W. Das heißt, das W ist konstant für, also diese Turing-Maschine, die liest eine Eingabe T, aber intern benutzt sie eben dieses W. Und wenn jetzt die Berechnung in kleiner gleich T Schritten hält, dann geht sie in eine Endlosschleife und sonst berechnet sie F. Und jetzt müssen wir eben zeigen, dass das tatsächlich eine Äquivalenz ist, dass also die Frage, ob W in K quer ist, äquivalent ist mit der Frage, H von W ist in CF. Dann habe ich ja gerade eine Reduktion gekriegt von der Frage, ob irgendwas in K quer ist, auf die Frage, ob es in irgendwas anderes in CF ist. Gut, nehmen wir also erstmal an, W sei nicht, sei in K quer. Was heißt das? Das heißt eben per Definition von K quer, dass die Turing-Maschine W angewandt auf W nicht hält. Und dann behaupte ich, dass die Funktion, die von HW berechnet wird, also HW gibt mir eine Turing-Maschine oder das Programm für eine Turing-Maschine zurück, und welche Funktion berechnet das in diesem Fall hier, wenn wir hiervon ausgehen? Ich behaupte, dann berechnet es mir gerade die Funktion F. Wieso? Okay, wenn ich der Turing-Maschine hier oben irgendeine Eingabe T gebe und ich weiß eben, dass MW angewandt auf W nicht terminiert, was macht die dann? Die simuliert diese nicht terminierende Turing-Maschine erstmal T-Schritte. Ja, hält diese Berechnung in kleiner gleich T-Schritte? Nein, das tut sie nicht, denn wir wissen ja, die hält nicht. Dann geht sie in die Endlosschleife, sonst berechne F. Ja, dann wird die also immer F berechnen, das heißt, Phi HW ist gerade die Funktion F und F, klein f ist ein Element von groß F. Das heißt, wir haben, wenn die Wenn das Damentrio da allgemein interessante Fragen hat, dann könnten wir vielleicht klären. Wenn nicht, dann sollten Sie vielleicht draußen klären oder nicht jetzt. Und die Frage, ob, also noch zur Erinnerung, dieses Phi mit irgendeinem Code als Argument ist einfach die Funktion, die von diesem Programm berechnet wird, die Einausgabefunktion. Und das ist ja nichts anderes, wenn die Funktion gleich f ist, aus Groß F, dann heißt es eben nichts anderes, als dass der Code hier in der Menge der Codes für f ist. So rum funktioniert es also, diese Richtung haben wir damit. Und jetzt müssen wir noch die Rückrichtung machen, beziehungsweise wir machen es jetzt gerade mit nicht die Rückrichtung, sondern wir nehmen eben die Kontraposition. Falls eben W nicht in K quer ist, dann hält eben diese Maschine MW von W nach einer Zahl, müsste das heißen. Ja. Zahl T von Schritten. Und jetzt muss man genau überlegen. Damit ist die Behauptung, dass diese Funktion, die von HW realisiert wird, ist gerade F eingeschränkt auf die Argumente 0 bis T minus 1. Wieso? Wenn ich jetzt also dieser Funktion hier, Phi HW, das heißt also dieser Turing-Maschine hier, gebe ich irgendein Argument zwischen 0 und t minus 1. T war gerade die Anzahl der Schritte, sodass mw von w hält. Okay, dann simuliere ich die also erstmal hier in der ersten Zeile, simuliere ich mw von w, t-Schritte, aber mw von w, also maximal t minus 1 Schritte, aber mw von w braucht t-Schritte, das heißt, das Ding wird nicht halten. Sonst berechne f. Das heißt, auf diesen ersten Werten 0 bis t minus 1 berechne die Funktion tatsächlich f, weil eben diese Berechnungen alle nicht halten und damit kommt es in diesen Sonstfall. Wenn ich jetzt aber t nehme und beliebige größere Werte, was passiert dann? Dann passiert das Umgedrehte, dann wird eben mw von w halten. Das ist ja gerade mw von w hält nach einer Anzahl von Schritten t. Jetzt nehme ich t oder eine größere Zahl, simuliere mw von w, dann ist tatsächlich dieses hier, hält diese Berechnung in kleiner gleich t Schritten, dann gehe ich eine Endlosschleife. Das heißt, entweder verhält sich die Funktion wie f auf diesem Fragment von Argumenten 0 bis t minus 1 oder sie terminiert nicht. Und das ist aber damit genau, das ist f eingeschränkt auf diese Argumente. Ich habe eben gerade auf den Argumenten verhält sich es wie f und sonst ist es undefiniert, dann ist es eine Einschränkung von f, also Einschränkung im Sinne von eingeschränkten Definitionsbereich. Und jetzt kommt die Annahme, die wir mal vor 10 Jahren gemacht haben, oder vielleicht auch nur 5 Minuten, nämlich wo ist es? Ja, gehe ich hier nochmal zurück einfach, sonst sehen wir es nicht mehr. Wir wollten ja diese Richtung hier machen. Das heißt, unsere Funktion f ist so, dass alle endlichen Einschränkungen von f nicht in Groß F sind. Alle endlichen g, die Einschränkungen von f sind, Teilmengen von f sind, die sind nicht in der Funktion f, in der Menge groß f. Und jetzt habe ich es aber geschafft, dass ich etwas habe, was eine Einschränkung von der Funktion f ist und eine endliche. Und damit darf die Funktion nicht in meinem f sein und das heißt, der Code davon ist natürlich auch nicht in der Menge der Codes für f. Das war also jetzt die zweite Richtung, die hier. Und der andere Richtung des Beweises von dem, wenn wir nochmal zurückgehen hier, der Reis-Shapiro ist ja auch ein genau dann wenn Beweis und wir hatten jetzt eine Richtung. Die andere Richtung ist noch ein klein wenig umständlicher, aber die Tricks sind wieder dieselben. Das heißt, das werde ich jetzt nicht hier noch vorführen. Und das, was wir letztes Mal gemacht hatten, das will ich auch nur kurz noch machen. Ein Programm heißt terminieren, genau dann, wenn es für alle Eingaben hält. Und dann haben wir letztes Mal schon gezeigt mit Anwendung von Rice-Shapiro. Und da gucken wir uns jetzt nur noch den an. Die Menge der Terminierenprogramme ist nicht semi-entscheidbar. Also es gibt kein allmächtiges Programm, dem Sie irgendwie Testprogramm, dem Sie irgendein Programm geben können und was dann mit absoluter Sicherheit sagen kann, ja, das Programm, was du mir gegeben hast, terminiert überall. Oder wenn ich ihm ein Programm gebe, was irgendwo nicht terminiert, dass es das nicht, dass es dann gar nichts sagt. So was gibt's nicht. Und wir wissen natürlich erst recht, das ist ein Programm, was in beiden Fällen ja oder nein immer das Richtige sagt, terminiert immer oder nein, terminiert nicht immer. Das gibt's erst recht nicht. Das ist der reine Satz von Rice zum Beispiel, oder auch das Halteproblem. Aber dieses semi-entscheidbar wäre ja schön, wenn man zumindest das hätte, und das selbst, das kriegt man eben nicht. Und dasselbe für die Menge der nicht terminierenden Programme, die also irgendwo einen Bug haben, in dem Sinne, dass für gewisse Eingaben die nicht halten. Und die Reduktion auf den Rice-Shapiro machen wir jetzt nicht nochmal. Und dann haben wir dazu noch gesprochen, ja, habe ich noch allgemein eben das mit Terminationsanalyse von Programmen in Beziehung gesetzt. Aber heute möchte ich dann nach diesem sehr ausführlichen Wiederholung möchte ich jetzt auch zu was Neuem kommen, und zwar dem postschen Korrespondenzproblem. Das heißt, nach dem Herrn Emil Post, ein englischer, amerikanischer Mathematiker, glaube ich, polnischer Herkunft. Und was ist das Problem? Das ist ein sehr einfaches kombinatorisches Problem, was unentscheidbar ist. Und das hat eben den Vorteil, dass es nicht wie Turing-Maschinen ein Siebentupel ist, mit verschiedensten komplizierten Dingen, sondern dass es was sehr Simples ist. Und hier haben wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel für ein spezifisches PCP, postsches Korrespondenzproblem. Und zwar, wir nehmen an, wir haben drei Spielkarten in Anführungszeichen, die diese Ziffernfolgen oben und unten draufstehen haben, oder braucht nicht Ziffern zu sein, diese Zeichenfolgen oben und unten draufstehen haben. Und Sie sehen, sie können durchaus verschieden lang sein, die Zeichenfolgen, die oben und unten stehen. Und Sie haben von jeder der Karten beliebig viele Exemplare. Und dann ist die Frage, gibt es eine Folge dieser Karten, wo Sie also eben von jeder der drei Einzelkarten hier beliebig viele benutzen dürfen. Und sodass, wenn Sie diese Sequenz, die Sie ausgewählt haben von diesen drei Karten, wenn Sie die aneinanderlegen, dann kommt tatsächlich oben und unten das gleiche Wort raus. Also zum Beispiel, die Frage, wie ist es hier? Und hier ist die Antwort ja. Man kann eine solche Folge finden, wenn ich den Karten Nummern geben würde, wenn ich das hier die Karte 1 wäre, die Karte 2 und das die Karte 3, dann ist diese gesuchte Sequenz von Karten ist gerade 1, 2, 1, 3. Also 1, 2, 1, 3. Ich habe also zwei Kopien der Karte 1 benutzt dabei, und wenn ich die jetzt aneinander lege, dann steht oben wie unten das gleiche Wort, nämlich das nenne ich auch oft das Lösungswort. Und das ist 0. Das Lösungswort ist dann tatsächlich das hintereinander geschrieben. Was einen wirklich meistens nur interessiert, sind die Indizes, aber ich schreibe hier das Lösungswort nochmal hin. 001 1 0 0 0 1 0. Und das ist eben verschieden zerhackt in der oberen oder unteren Sequenz von Karten. Einmal haben sie eben die Aufteilung in 001, dann 1, 0, dann 0, 0, 1 und dann die 0. Oder wenn Sie von unten gucken, ist es anders zerhackt, eben in 0, 0, 1, 1, 0, 0 und dann 0, 1, 0. Das ist jetzt eine ganz spezielle Instanz, nennt man das, des postschen Korrespondenzproblems. Instanz in dem Sinne, dass wir ganz fixe Karten vorgegeben haben. Und die Frage ist eben, kann man dieses Problem nach der Suche von einem Lösungswort, wo also unten und oben das Gleiche steht, kann man das automatisieren? Und die Antwort ist nein, das kann man nicht automatisieren. Und jetzt gucken wir uns jetzt die allgemeine Definition an und dann nochmal ein paar Beispiele. Also das Posture Correspondence Problem, im Englischen Post Correspondence Problem und deswegen PCP. Und da haben wir gegeben diese endliche Folge von Spielkarten, was natürlich einfach nur Paare sind, Paare von Zeichenketten x1, y1 bis xn, yn, und wir stellen uns immer vor, dass das x steht oben, das y steht unten, aber das ist natürlich völlig irrelevant, was jetzt oben und unten steht, und die Zeichenfolgen auf den Karten sind alle nicht leer. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Folge von Indizes, das heißt eine Folge von Karten, jeder Index ist ja in dieser Menge 1 bis k, das sind ja gerade die Menge der möglichen Karten, eben von Index 1 bis Index k. Und gibt es eine Indexfolge i1 bis in von n Karten, aber wir wissen nicht, wie groß das n ist. Das kann eben, da sehen Sie schon, da ist jetzt so eine Suche, wird schwierig, weil das beliebig groß sein kann, das n. Und mindestens 1, sodass eben, wenn Sie den oberen Teil der Karten oder den x-Teil der Karten alle aneinander schreiben, also x-Teil von Karte i1 bis x-Teil von Karte in, dass das dasselbe ist wie der untere Teil von Karte i1 bis unterer Teil von Karte in. Das ist jetzt schon, das muss man beim ersten Mal sich sehr langsam überlegen, was hier genau steht, aber es ist wirklich nichts anderes als das, was wir auch auf der vorherigen Folie gesehen haben. Da war eben die Frage, gibt es eine Folge dieser Karten, also eine Folge von Indizes Element 1, 2, 3, sodass eben die oberen Teile, wenn man die alle aneinander setzt, und die unteren Teile von den Karten 1, 2, 3 in der entsprechenden, in der richtigen Reihenfolge, dass dann das Gleiche rauskommt. Und wir nennen dann diese Indizes ist die Lösung, die sagt uns, welche Karten wir aneinander legen müssen, um oben und unten das gleiche Wort zu bekommen. Und das Lösungswort, was ich hier gar nicht auf die Folien eingeführt habe, ist eben das, was dann rauskommt, unten oder oben, was ja das gleiche ist. Und wir nennen diese Kartenfolge, die ganz spezifische Kartenfolge, die nennen wir eine Instanz des PCP-Problems. Das heißt, das PCP, das ist das allgemeine Problem, dem kann man eine beliebige Instanz, das hat beliebige Instanzen, und die Frage ist natürlich immer, kann es gelöst werden für eine beliebige Instanz? Und jetzt gehen wir durch ein paar Beispiele, und ich glaube, die Lösungen sind nicht auf den Folien, die im Netz stehen. Deswegen dürfen Sie jetzt selbst sich überlegen, ob die Probleme jeweils eine Lösung haben und wie die aussehen, die Lösung. Und wer eine Lösung findet, darf sich melden. Ja. Wie bitte, sagen Sie es nochmal? 2113. Ja, sieht gut aus. Das heißt, machen wir mal den Test. Also das ist hier 1, 2, 3. Wenn ich also mit 2 anfange, dann haben wir schon mal dastehen, was recht länglich ist. 1, 0, 1, 1, 1. Das ist nicht schön, was ich da mache.
Na, was du machen?
Nein.
Hier, den will ich.
1, 0, 1. Ja? Das habe ich irgendwie geschafft, ganz rauszukommen. Oh oh. Doch, ja. Machen wir erstmal wieder alles weg. Also 2, 1, 1, 3, das heißt, wir fangen an mit 1, 0, 1, 1, 1 und unten 1, 0. Dann kommt zweimal die 1, also 1 hier und 1, 1, 1 hier, 1 hier, 1, 1, 1 hier und dann noch die 3, 1, 0 hier und 0 hier. Aber wenn man es jetzt natürlich den Platz dazwischen weglässt, dann müsste auf beiden das gleiche Wort rauskommen. Ja, 1, 0, dann 3 mal die 1, 3 mal die 1 und nochmal eine 0. Ja, passt. Danke. Wie sieht es hiermit aus? Es müssen ja nicht immer Nullen und Einsen sein. Wer findet hier eine Lösung? Ja.
2, 1, 3, 2, 4.
2, 1, 3, 2, 4. Okay. Jo. Sehr schön. Ich hoffe mal, es war nicht auf den Folien drauf, die im Netz stehen. Gut. Machen wir mal noch einen Test. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist was Gemeines. Ich gucke mal gerade mal nach. Ja, das ist gemein, weil der hat keine Lösung. Und das ist natürlich immer schwer zu argumentieren, dass sie die nicht aneinander setzen können und jemals das gleiche Wort kriegen können. Ja? Vielleicht kann man es hier sogar relativ leicht sehen. Ja, hier kann man es leicht sehen. Warum?
Ja, weil die zweite Hälfte ist immer höchstens so lang wie die erste. Die einzige Art, wo eben oben und unten ein String gleicher Länge ist, ist eben nur zwei zu wiederholen.
Ah ja, das ist, also hier wird über die Länge argumentiert, weil wenn Sie nur die und die hier haben, dann können Sie natürlich nie gleiche Länge kriegen, weil unten immer kürzer ist als oben. Und das hier, das heißt, die können Sie gar nicht mit reintun, weil es nichts gibt, was das kompensiert, was auch wieder das unten länger macht. Und wenn Sie nur diese in der Mitte haben, die sind offensichtlich verschieden. Es gibt noch ein etwas einfacheres Argument, ja. Genau, also es gibt auch deswegen keine Lösung, weil die Einträge immer so sind, dass oben und unten verschiedene Zeichen als erstes stehen. Das heißt, Sie können damit Ihre Folge überhaupt nie eröffnen, sodass die gleich beginnt. Das heißt, das ist so ein Heuristik, um zu sehen, ob ein PCP nicht lösbar ist. Und das sind eben die beiden sehr einfachen Heuristiken. Das eine ist, es muss mindestens ein Paar geben, was mit dem gleichen Ziffer beginnt, und es muss mindestens ein Paar geben, was mit der gleichen, nicht Ziffer, mit dem gleichen Buchstaben endet. Sonst kriegen Sie eben nie das gleiche Wort hin. Und dann muss es eben, wenn es, ja, also wenn die, es darf nicht sein, dass immer nur oben längere und unten kürzere stehen, dann haben Sie immer ein Längendefizit oder umgedreht. Das heißt, es müssen entweder mindestens ein paar sein, die dabei sein, die die gleiche Länge haben, oder es muss eben kompensierend sein können, dass manche oben kürzer sind, manche unten kürzer sind. Ich glaube, das ist noch eine gemeine Frage. Also hier hätte ich gleich sehen können, dass man hier einen Moment überlegen kann und dann die Antwort geben kann. Ich glaube, hier müsste man sehr lange überlegen. Aus irgendwelchen Gründen wollte ich die Ihnen jetzt nicht geben. Die können Sie in Hopcroft, Motwani und Allman nachlesen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt wieder vergessen, was das Problem hier ist. Offensichtlich ist die relativ lang, die Lösung, und deswegen wollen wir die jetzt hier nicht von Ihnen rausfinden lassen. Also ich glaube, die ist relativ lang. Es kann auch sein, dass die gar nicht existiert, also dass es keine Lösung gibt. Ich muss gestehen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und das Letzte, das ist auch was Gemeines. Und zwar, es gibt eine Lösung, aber die ist wirklich lang. Das heißt, Sie sehen, dass auch mit sehr wenigen Karten es schon sehr lange dauern kann, bis Sie, also das ist die, ich glaube, das ist auch die minimale Lösung. Also es ist bekannt, dass es keine kürzere gibt. Gut. Und, ja. Also, noch Fragen zu der grundsätzlichen Frage, die hier mit dem PCP zu beantworten ist, wie das funktioniert, was ist die Eingabe, wie muss man die Karten anordnen? Okay, das ist ja ganz erfreulich. Dann, genau, da steht es, in Polen geboren und in New York gestorben als Mathematiker und der etwas zögerlich im Publizieren war und da leider noch, also der ist sehr bekannt durch dieses Postel-Korrespondenz-Problem, aber er hätte noch bekannter werden können, weil er nämlich die Ideen von Kurt Gödel über die Unentscheidbarkeit der erststufigen Logik und die Unvollständigkeit der Arithmetik, diese Ideen hat er auch, aber hat sie nie richtig aufgeschrieben und hat sie immer nur mit sich rumgetragen und dann hat er irgendwann gelesen, wie Kurt Gödel sie aufgeschrieben und veröffentlicht hatte und dann war er relativ traurig. Erstmal die einfache Antwort, Aussage, das PCP ist semi-entscheidbar. Wir können also, wenn ich Ihnen ein PCP, eine Instanz eines PCP gebe, dann können Sie mir ein Programm schreiben, was Ja sagt, wenn es eine Lösung gibt und nicht terminiert, wenn es keine Lösung gibt. Und die Idee ist natürlich sehr einfach, man probiert einfach rum und wenn man, und zwar in einer systematischen Art natürlich, probiert man alle möglichen größer und größeren Folgen aus und wenn es irgendwann eine Lösung gibt, dann findet man sie, wenn es keine gibt, dann findet man sie nicht und geht eben in eine Endlosschleife, bleibt in einer Endlosschleife. Und ja, das ist genau das, zähle die möglichen Lösungen der Länge nach auf, also was heißt der Länge nach, wirklich eben erst gibt es eine Lösung der Länge 1, das heißt, da gibt es eine einzige Karte, wo oben und unten dasselbe steht, dann Lösungen der Länge 2 sind natürlich alles dann Teilmengen von Indizes und die müssen Sie dann noch in beliebigen Permutationen probieren, weil die Reihenfolge ja eine Rolle spielt. Und jetzt kommt das komplexere, die komplexere Aussage und zwar, dass das PCP unentscheidbar ist und der Beweis ist über eine Reduktion des Halteproblems auf das PCP. Wäre also das PCP lösbar, dann wäre auch das Halteproblem lösbar, aber das wissen wir, das ist es nicht. Und das ist das PCP, das ist das Halteproblem. Wir werden diese Reduktion vom Halteproblem auf das PCP nicht direkt machen, sondern wir werden was dazwischen schalten, das sogenannte modifizierte PCP und werden also erst zeigen, im ersten Schritt, das ist also Schritt 1 hier, werden wir zeigen, wie sich das modifizierte PCP auf das PCP reduzieren lässt und das modifizierte PCP ist ein spezielleres Problem und dann lässt sich das Halteproblem einfacher darauf reduzieren und dann macht man im zweiten Schritt eben das Halteproblem auf das modifizierte PCP. Was ist das modifizierte PCP? Ist fast genau die gleiche Fragestellung, das heißt gegeben wie beim PCP eine endliche Folge von solchen Karten, von solchen Paaren, von Zeichenketten. Und da ist die Frage nicht ganz plump, gibt es eine Lösung, sondern gibt es eine Lösung, wo die erste Karte in meiner Folge auch als erstes in der Lösung auftaucht. Das ist also noch ein PCP mit Zusatzbedingung. Ich bin nicht an irgendeiner Lösung interessiert, sondern ich bin nur an Lösungen interessiert, wo die erste Karte auch in der Lösung als erstes Element auftaucht. Und wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist. Das merkt man erst, wenn man jetzt sieht, wenn man dann sieht, wie das Halteproblem auf dieses modifizierte PCP reduziert wird. Und wenn man nur diesen Teil erstmal hier anguckt, dann ist einem nicht klar, warum man das modifizierte PCP so modifiziert hat, wie man es hat. Das erst versteht man erst, wenn man den zweiten Teil hier, diese Reduktion, anguckt. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Also, modifiziertes PCP auf PCP reduzierbar. Genau. Wir definieren erstmal ein paar Notationen auf Wörtern. Und zwar W quer, das soll das Wort sein, wo ich zwischen alle Buchstaben ein Hashzeichen, ein Trennzeichen stelle und noch an den Anfang und an das Ende des Wortes. Und wenn ich einen Pfeil nach links drüber mache, dann ist es fast genau das Gleiche, nur links fehlt das Trennzeichen. Und wenn ich einen Pfeil nach rechts mache, dann ist es auch wieder fast genau das Gleiche, nur fehlt eben hier das Trennzeichen und hier jeweils das Trennzeichen. Das sind also ganz leichte Abwandlungen von dem ersten. Und jetzt wollen wir eben diese Reduktion hier beschreiben. Und das ist die Beschreibung dafür. Das ist nicht so offensichtlich, dass das was Vernünftiges tut. Das werden wir uns jetzt eben genau angucken wollen. Das heißt, wir kriegen eine Instanz eines modifizierten PCPs. Das ist dasselbe wie die Instanz eines PCPs. Wir kriegen also eine Folge von solchen Paaren von Wörtern. Und wir produzieren ein neues Problem. Das heißt, wir gehen ja von hier nach hier und produzieren jetzt ein PCP, also auch wieder eine Folge von Paaren von Wörtern. Und was wir hier benutzen, sind eben diese drei Notationen hier, indem wir dieses ursprüngliche Problem so modifizieren, dass wir noch diese ganzen Trennzeichen da einsetzen. Und dann machen wir es noch so ganz komisch. Wir kriegen also dieses erste, das x1, y1, daraus bauen wir zwei Sachen. Einmal mit dem Querstrich drüber und einmal mit den Pfeilen drüber. Das heißt, die beiden sind beide Produkte von hier. Diese eine Karte produziert zwei Karten auf der anderen Seite und jede andere Karte produziert nur genau eine. Das heißt, die hier hat uns die beide produziert und die hier produziert uns nur eine Karte. Und dann kommt noch eine weitere Karte hinzu. Da stehen, oben steht ein Dollar und unten steht ein Hash und ein Dollar. Und wir nehmen natürlich an, dass Hash und Dollar neu sind, also nicht in unserem Ursprungsproblem schon auftauchen. Und was jetzt zu zeigen ist, ist natürlich die Äquivalenz, dass dieses Problem als modifiziertes PCP eine Lösung hat, genau dann, wenn dieses Problem überhaupt eine Lösung hat. Das ist ja gerade die Übersetzung von dem MPCP auf das PCP. Beim MPCP legen wir Wert darauf, dass die Lösung für die Folge, mit der wir starten, dass die eben eine Lösung ist, wo die erste Karte als erstes benutzt wird. Hier auf der rechten Seite, was das F liefert, das soll nur irgendeine Lösung haben. Haben wir das da hingeschrieben? Ich glaube nicht. Blick. Ne? Ja, da steht nichts. Dann schreiben wir da jetzt noch was hin. Also, was ist jetzt zu beweisen tatsächlich? Dass nehmen wir das Ding mal P, das ist eine Instanz des postischen Korrespondenzproblems und auch des modifizierten postischen Korrespondenzproblems. Also zu zeigen ist, dass P hat Lösung I1 bis zu irgendeinem IN mit I1 gleich 1, genau dann, wenn F von P überhaupt eine Lösung hat. Das ist zu zeigen. Und das gucken wir uns, soweit das der Platz auf der Folie zulässt, mal an. Und zwar erstmal in der Richtung. Also nehmen wir an, dass dieses P, was da reinkommt, hat eine Lösung, wo die erste Karte x1, y1 wird sich als erstes benutzt wird. Und dann müssen wir zeigen, dass das F von P überhaupt eine Lösung hat. Und das ist ja nicht, also a priori nicht klar. Wir haben ja das F von P, das ist ja irgendwie mit lauter Hashzeichen durchsetzt. Das heißt, das ursprüngliche Ding, die ursprüngliche Lösung muss nicht wieder eine Lösung sein. Genau, und nehmen wir mal an, P hat eine Lösung, ja genau, hat gerade, Augenblick, also wir nehmen an, P hat so eine Lösung mit I1 gleich 1. Und dann, wie sieht dann die Lösung für FP aus? Das kann man nämlich wirklich hinschreiben. Sie können, wenn sich das jetzt bildlich ein bisschen vorstellen, können Sie eine Lösung angeben für f von p, was auch vorausgesetzt natürlich, das ursprüngliche p hat eine Lösung. Und ich gebe Ihnen mal die Dinge dazwischen vor, aber das erste und das letzte dürfen Sie sich überlegen. Dazwischen stehen eigentlich, ja, stimmt jetzt nicht ganz, was ich sage, Sie dürfen mich dann korrigieren. Da steht dann I2, I3, na, und so weiter. Und davor, also es kommt, geht dann irgendwie bis IN, nehme ich an. Aber so ganz richtig ist das noch nicht. So, hat jemand Vorschläge, was daran noch nicht ganz stimmt und was da noch fehlt? Ja? Ja? Das heißt, welche Nummer ist das dann? Das ist 1. Genau. Wir fangen mit 1 an. Und 1 ist eben gerade die hier. Diese Karte hier. Das ist ja auch das, womit die Lösung von P anfängt. Wir haben ja gesagt, wir fangen mit 1 an, aber jetzt haben wir ja ein bisschen die Auswahl. Nehmen wir Karte 1 oder Karte 2, die ja beide Produkte von der ursprünglichen Karte 1 sind. Und hier kam der richtige Vorschlag. Wir nehmen Karte 1 und was wir da jetzt sehen, wenn wir uns Karte 1 angucken, dass eben gerade die etwas unterschiedlich ist zu den anderen. Da steht nämlich oben X1 quer. Was ist X1 quer? Das ist etwas, was auch am Anfang, sowohl am Anfang als auch am Ende das Hash-Zeichen hat. Bei allen anderen Karten steht ja oben etwas, wo das Hash-Zeichen am Anfang fehlt und unten etwas, wo das Hash-Zeichen am Ende fehlt. Das heißt, irgendwie ist da so eine Balance, die nicht so ganz stimmt. Die wird am Ende dann ausgeglichen. Hier haben wir ja nochmal ein Hash-Zeichen. Das ist sozusagen das fehlende Hash-Zeichen, was in der Karte 1 oben zu viel ist, im Anfang, in Anführungszeichen, also jedenfalls oben ist ja bei der Karte 1 ist ja oben ein Hashzeichen mehr als unten. Das heißt, wir müssen das irgendwie ausgleichen und das kann man mit der allerletzten Karte ausgleichen. Ansonsten stimmen ja die Anzahl der Hashzeichen überein. Es stimmt nur nicht überein, dass es bei dem einen am Anfang und bei der anderen am Ende die Hashzeichen sind. Aber das ist soweit richtig. Jetzt, wie sieht es mit den I2, I3 und so weiter aus? Das stimmt natürlich nicht ganz. Wir wollen ja plus 1, weil wir haben ja hier die Indizes um 1 erhöht, indem wir aus der ersten Karte 2 Karten gemacht haben. Das heißt, hier steht jetzt irgendwann überall plus 1 da. Und als letztes, dann steht gerade die allerletzte Karte da, die hier. Und das ist ja gerade K plus 2 als Index, weil wir haben ja zwei Einserkarten sozusagen, deswegen ist der Index um 1, ist nicht einfach K plus 1, sondern K plus 2. Und das muss man sich jetzt einfach, da müsste man scharf anschauen und dann sieht man es hoffentlich, dass die beiden tatsächlich die gleiche, also dass das eine die andere Lösung produziert, und zwar eben, wenn x1 bis, nicht x1, x, doch x1 bis, ja. Ich will also gerade diese Implikation jetzt nochmal darstellen. P hat eine Lösung mit i1 gleich 1. Also wie sieht diese Lösung aus? Die sieht eben so aus, x1, dann kommt xi2 bis xin und es ist gleich wie y1 und dann yi2 bis yin. Und die Behauptung ist, wenn die beiden gleich sind, dann ist auch die entsprechende Folge gleich, wenn ich diese f von dem p betrachte. Und wie sieht da die Folge aus? Da haben wir jetzt die Indizes hingeschrieben, jetzt können wir auch die tatsächlichen Karten hinschreiben. Das ist also die Folge x1 quer, dann kommt xi2 mit dem Pfeil nach da, ist das richtig? Genau, kann man zwar kaum lesen, Augenblick. So. Und dann geht das bis xin und die oberen haben ja immer den Pfeil nach links und entsprechend haben wir drunter y1 mit dem Pfeil nach rechts und dann yi2 mit dem Pfeil nach rechts bis yin, Pfeil nach rechts. Und noch die abschließende Karte, das ist einfach hier ein Dollarzeichen und hier ein Hash-Dollar. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sind das wirklich die gleichen Zeichenketten. Warum? Weil die Hash-Zeichen einfach richtig übereinander stehen und die kann man dann sozusagen wegfallen lassen und der Rest, was bleibt, ist der ursprüngliche Text x1 bis xin und y1 und bis yin. Und der Trick, um dieses mit dem Eins zu erzwingen, ist, dass sie eben hier was Spezielles machen mit dem X in der ersten Karte der Reduktion, dass sie da hier ein Hashzeichen vorne haben und dann bei dem Y1 passt das natürlich, da ist auch ein Hashzeichen vorne, weil wir ja hier einen Pfeil nach rechts haben, das heißt, hier beginnt es auch mit einem Hashzeichen, aber dann ist immer so eine kleine Versetzung, dann ist immer sozusagen ein Hashzeichen, was auf der einen Karte schon drauf ist und auf der anderen Karte schon noch fehlt, aber dadurch beginnen die ja gerade immer umgedreht. Der eine beginnt mit einem Hashzeichen, der andere endet, die eine Karte beginnt mit einem, nein, die obere Reihe beginnt immer mit einem Hashzeichen und die untere endet mit einem oder umgedreht. Und dann wird noch am Ende das fehlende Hashzeichen ausgeglichen. Und warum brauchen wir noch den Dollar? Ja? Genau. Das Dollar ist einfach nur, weil die Karten nicht leere Zeichensequenzen enthalten müssen. Der Dollar hat sonst keine Funktion. Wir könnten auch, wenn wir das dürften, eben die letzte Karte so machen. Einfach nur leeres Wort und Hash, das würde genauso funktionieren, ist aber kein PCP. Gut. Okay. So. Und die andere Richtung, die werde ich jetzt nicht noch vorführen, das geht dann ein bisschen sehr ans Eingemacht, obwohl eigentlich die ist auch nicht sehr schwierig. Ja, machen wir die. Aber es ist nicht genug Platz hier auf der Folie. Insofern lassen wir es mal. Und die kompliziertere ist die, wo man das Halteproblem auf das PCP reduziert. Das ist nicht unerwartet, denn schließlich wollen wir jetzt hier zwei sehr verschiedene Dinge miteinander in Beziehung setzen. Eine Turing-Maschine und diese dieses sehr simple kombinatorische Problem. Und das ist der Beweis, das ist die Hauptidee beim Beweis, die lassen wir aber erstmal noch weg, sondern wir fangen mit dem Gerüst drumherum an. Und was ist also, was wir suchen? Wir suchen eine Funktion, die mir falsche Folie. Ich wollte ja überhaupt erstmal ein Beispiel machen. Aber das machen wir vielleicht lieber. Ja, obwohl. Vielleicht machen wir tatsächlich erstmal das Beispiel. Jetzt. Ich gehe nochmal hier zurück. Jetzt machen wir einfach ein Beispiel, um diese Reduktion ein bisschen besser zu sehen. Ich habe jetzt mein ursprüngliches Problem P sei folgendes. 1, 1, 0, 0 und 0, 0, 1, 1. Und das Lösungswort ist natürlich ziemlich klar zu sehen, 1, 0, 0, 1. Und wie sieht dann F von P aus? Das hat jetzt folgende Form. Wir haben zuerst das W quer, also diese Karte hier, die hat wirklich Hash 1, Hash oben und dann Y1, das ist, da fehlt nur das Hash am Ende. Da steht also jetzt Hash, was ist Y1? 1, 0, 0, also 1, Hash 0, Hash 0. Das ist die erste Karte, das ist also die Übersetzung dieser Karte. Und die Übersetzung der zweiten Karte ist, jetzt da fehlt es am Anfang des Hash, das Hashzeichen, das ist also 0, Hash, 0, Hash, 1, Hash und Unten fehlt es am Ende, da kommt also Hash 1. Also hier hatten wir das Lösungswort 1001 und wir kriegen jetzt auch wieder die gleiche Lösung hier mit dem modifizierten Problem. Fangen wir mal an. Also Hash 1 Hash, damit wollen wir ja anfangen und unten Hash 1 Hash 0 Hash 0 und dann soll als zweites halt die zweite Karte kommen, die sieht wie aus? 0 Hash 0 Hash 1 Hash und unten steht Hash 1. Also Sie sehen schon, das passt ganz gut aneinander, weil eben bei der einen Karte fehlt das Hash am Ende, aber bei der nächsten drauf folgen kommt es eben dann am Anfang. Und jetzt haben wir schon fast das Gleiche dastehen, aber wir haben eben noch das Problem, dass unten ein Hash-Zeichen fehlt. Das heißt, das schließen wir jetzt eben ab mit dem Dollar und mit dem Hash-Dollar. Ups. Und dann kriegen wir genau die gleiche Folge von Lösung. Das Lösungswort ist also dann wieder genau das gleiche, nur mit lauter Hashen durchsetzt. Und der Trick mit dem Hash dient nur dazu, um zu forcieren, dass man eben eine bestimmte Karte, wo ein Hash mehr drauf ist als auf den anderen, dass man mit der Karte anfängt. Und das hier, Halterproblem auf modifiziertes PCP, da würde ich eigentlich gerne nur die Grundidee ist, nicht gesucht, haben wir es gegeben erstmal. Gegeben ist eine Turing-Maschine, MW, mit den üblichen Komponenten Q, Sigma, Gamma, Delta, Q0 und F, also so wie es in der Standarddefinition ist, und ein Eingabewort U oder W. Und ich will eben diese Reduktion will ich machen. Ich will also ein Problem, ein Halteproblem, was aus einer Turing-Maschine und einer Eingabe besteht, in ein PCP verwandeln. Und gesucht ist eben eine totale berechenbare Funktion, die diese Übersetzung macht. Was eben solche Paare von W ist die Kodierung der Turing-Maschine MW, das oben als 7-Tupel, das ist ja unsere schöne mathematische Abstraktion, in Wirklichkeit ist diese Turing-Maschine irgendein Maschinenwort aus Nullen und Einsen und deswegen sollte man das auch nicht W nennen, die Eingabe, sonst kommen wir völlig durcheinander. Nehmen wir mal die Eingabe hier U. Und das soll eben auf ein PCP abbilden, nennen wir das mal P, mit welcher Eigenschaft? Mit der Eigenschaft, dass die Maschine mit dem Code W auf sich selbst angewandt auf U. Ne? Was ist jetzt hier los? Jetzt mag meine Maschine. Ja, doch. Das terminiert genau dann, wenn das PCP eine Lösung hat. Und zwar, P hat eine Lösung mit erstem Index 1. Mit I1 gleich 1. Das kann man überhaupt nicht lesen. Mit I1 gleich 1. Das heißt, ich will die Termination einer Turing-Maschine mit einer bestimmten Eingabe will ich in Beziehung setzen mit einem PCP-Problem. Oder genauer gesagt, ich will eben ein PCP-Problem daraus bauen. Und die Idee ist dabei folgende. Wenn die Turing-Maschine terminiert, dann gibt es ja eine endliche Folge von Konfigurationen und diese Konfigurationen werden wir benutzen, um das PCP zu bauen. Also, Grundidee, hier draus, aus der Termination folgt, dass es eben eine Sequenz von Konfigurationen gibt, Konfigurationen K0, K1 bis irgendeinem KT, T wie Termination, weil die Maschine irgendwann terminiert nach Annahme. Und KT ist gleich, und jetzt haben wir schon gleich Folgendes machen wir kodieren die Konfigurationen gleich als Strings. Normalerweise haben wir gesagt, eine Konfiguration ist ein Triple aus dem linken Bandinhalt, der Zustand und dem rechten Bandinhalt. Jetzt schmeißen wir das alles in einen langen String und vergessen die Kommas und die Klammern. Das heißt, das soll eben... Also, Augenblick, das war jetzt gerade falsch rum. K0 soll unsere Startkonfiguration sein, die einfach aus Q0U besteht. Das ist also jetzt unser Triple, wo das linke Band leer ist. Dann kommt der Zustand und dann kommt das rechte Band. Und zu Beginn der Ausführung ist eben steht der Lesekopf direkt vor der ganzen Eingabe U. Und KT ist eben irgendwie von der Form... irgendwas, dann ein Endzustand QE und noch irgendwas mit QE Element F. Das ist jetzt die Zeichensequenzfolge, die wir da daraus ableiten können aus der Termination. Und was bauen wir dann für eine Turing-Maschine, für ein PCP draus? Ups, Augenblick. Baue PCP mit Lösungswort Hash K0 Hash K1 und so weiter bis Hash KT. Das ist die ganz ungefähre Grundidee dieses Beweises. Die tatsächlichen, wie man diese Karten dann tatsächlich aufbaut, dass sie das als Lösungswort haben, die Karten sehen dann etwa so aus, aber das stimmt, wie die Karten aussehen, genau gesagt, das wird eben hier auf dieser Folie erklärt, aber es ist relativ diffizil, ich möchte da nicht in die Details einsteigen, aber die Behauptung ist eben, dass wenn man die Karten so baut, dann kriegt man ein Lösungswort für das PCP und das ist genau diese Folge von terminierenden Konfigurationen. Was jetzt noch unklar ist, was hat das Aufeinanderfolgen der Konfigurationen mit dem PCP zu tun? Geben Sie mir noch ein paar Minuten. Die Idee ist dabei, dass wir die Karten so bauen, dass wir das Lösungswort soll ja unten und oben draufstehen auf dem PC, auf der Lösung des PCP soll ja unten und oben das gleiche Wort, Lösungswort stehen. Und was man macht, ist, dass man in etwa das Lösungswort unten und oben natürlich gleich aussieht, aber das Bauen der Karten berücksichtigt, dass man eben von K0 nach K1 kommt und von K1 nach K2, dass man also die Karten immer gerade so baut, dass man die versetzt baut, dass also oben auf der Karte steht irgendwas, was mit dem der Konfiguration I zu tun hat und unten steht was, was mit der Konfiguration I plus 1 zu tun hat und dadurch kriegt man dieses Versetzte und dann muss man natürlich auch mit irgendwas Speziellem anfangen, weil man, um diesen Versetzungen Rechnung zu tragen, gucken wir uns gerade mal an, womit man anfängt. Man fängt nämlich an hiermit, wo Sie schon sehen, da ist so eine Versetzung. Wir haben unten haben wir bereits einen Startkonfiguration, oben noch nicht. Da ist also da passt nicht ganz zusammen. Wohingegen womit enden wir? Wir enden mit einem Paar oder das ist gedacht zum Enden. Wir enden mit einem Paar, wo oben schon was steht, aber unten noch nicht. Das gleicht also wieder das aus und damit kann man diese Konfigurationsfolge in Turing-Maschinenkarten kodieren. Und man sieht es ganz klar hier. Gucken wir uns dieses Ding mal an. Das ist eine Karte, die hier gebaut wird. Falls unsere Delta-Funktion, und die Delta-Funktion steht ja gerade für eine Transition, wenn die sagt, okay, falls ich Q in Zustand Q bin und A lese, dann gehe in Zustand Q', schreibe A' und bewege deinen Kopf nicht. Und die Karte, die zugehörige Karte ist gerade die hier, wo wir eben oben die Konfiguration QA stehen haben und unten die Konfiguration Q'A'. Da haben wir also gerade die Idee, dass die aufeinanderfolgenden Konfigurationen gerade unten, oben und unten in der Karte stehen. Und das ist die Grundidee hinter dieser Kodierung der Turing-Maschine in die PCPs. Also das sollte man sich behalten, dass man die Karten so anordnet, dass das, was oben steht, irgendwas mit der Vorgängerkonfiguration von dem zu tun hat, was unten steht. Und das kriegt man dann natürlich das Lösungswort leicht versetzt und dann muss man auch am Anfang und am Ende entsprechend Füllsel mit einbauen. Die Details sind noch erheblich reichlicher, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Und damit haben wir mit den beiden Reduktionen zusammen, kriegen wir eben, dass das Halteproblem auf das PCP reduzierbar ist und damit ist das PCP genauso unentscheidbar wie das Halteproblem. Und als letztes noch für Informatiker, auch das PCP über einem zweielementigen Alphabet ist schon unentscheidbar. Also selbst wenn Sie nur Nullen und Einsen haben, hilft Ihnen das gar nichts. Sie dürfen sich überlegen, wie das mit einem einelementigen Alphabet ist. Und das kann man durch eine sehr einfache Reduktion machen. Wenn ich ein allgemeines PCP lösen möchte, kann ich das auf einen 0-1-PCP abbilden. Wie mache ich das? Indem ich einfach die ganzen Buchstaben in Binärziffern, Binärfolgen umkodiere. Und ich kodiere eben das, wenn das meine Buchstaben sind, dann kodiere ich die um, dann wird der Buchstabe Nummer J, dieses Dach da drüber, soll die Umkodierung sein in 0,1 Folgen, wird kodiert in eine 0 und dann J1er. Also eine sehr simple Kodierung. Und wenn ich eine ganze Sequenz von solchen Buchstaben kodieren will, kodiere ich einfach jeden einzeln und kriege damit eine 0-1-Folge. Und dann ist die Behauptung, dass das ursprüngliche Problem eine Lösung hat, genau dann, wenn das kodierte Problem in 0-1-Folgen eine Lösung hat. Und als letztes eine Frage, warum habe ich die Kodierung so gewählt? Ich könnte ja auch Folgendes machen, ich kodiere einfach den J-Buchstaben durch die Binärkodierung von J. Was geht dann schief, wenn ich das mache? Ja? Genau, also dann kriegen Sie, das ist nicht mehr injektiv, es kann also sein, dass Sie jetzt eine größere Binärkodierung natürlich zwei Teile hat, die aus kleineren Binärkodierungen bestehen. Das kann Ihnen hier nicht passieren. Hier haben Sie wirklich eine eindeutige Zuordnung. Wenn Sie so einen langen String sehen, dann wissen Sie immer, der besteht aus den und den Kodierungen, weil Sie eben genau sehen, die Nuller sind die Trennzeichen zwischen den Kodierungen und damit kann es keine Verwechslung mehr geben. Okay, damit genug für heute und nächstes Mal weiter.